Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen beim Focus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Verantwortlich für die Sendung ist Jan. Ich muss heute ein bisschen schneller sprechen, denn wir haben zwei lange Beiträge. Der erste dreht sich um Luxemburg, das reiche Bankenland, will nun auch sparen und zwar insbesondere auch bei der Unterstützung für die Studierenden. Über den Gesetzentwurf sprach mein Kollege Erik mit Milena von UNEL, der Vereinigung der luxemburgischen Studierenden. Zerreißprobe Ukraine heißt unser zweiter Beitrag und er ist von Radio Korax aus Halle. Radio Korax sprach mit Kirill Kolomjetz. Er ist Medien- und Kommunikationswissenschaftler und in der Ukraine aufgewachsen. Doch wie immer zuerst die Focus-Europa-Nachrichten.
Ukraine, Armee gegen Separatisten. Der ukrainische Übergangspräsident Alexander Turchinow hat den Einsatz der Armee gegen bewaffnete prorussische Gruppen in der Ostukraine angekündigt. Außerdem stellte er ein Ultimatum. Die Separatisten hätten bis Montag 8 Uhr Zeit, ihre Waffen abzugeben. Dieses Ultimatum ist verstrichen, ohne dass die bewaffneten Gruppen eines der besetzten Gebäude geräumt oder sich entwaffnet hätten. Das russische Außenministerium bezeichnete den Einsatz der Armee als kriminelle Handlung und forderte den Westen auf, seine Verbündeten in der Ukraine unter Kontrolle zu bringen. Medienberichten zufolge kämpfen auf prorussischer Seite auch sogenannte Berkut-Einheiten, die paramilitärische Spezialtruppe von Ex-Präsident Janukowitsch. Bei einem Treffen des UN-Sicherheitsrates warfen sich Kiew und Moskau gegenseitig vor, die Eskalation im Osten der Ukraine verschuldet zu haben. Russland ist im Sicherheitsrat isoliert. Einen Resolutionsentwurf zur Verurteilung der Besetzung der Krim konnte Moskau jedoch durch sein Vetorecht blockieren. Am heutigen Montag kommen die EU-Außenminister zu einem Sondertreffen zusammen, um über eine gemeinsame Linie zu beraten. Weltweite Militärausgaben geringfügig gesunken. Dem Jahresbericht des Stockholmer Friedensforschungsinstitutes SIPRI zufolge gaben die Staaten der Welt 2013 insgesamt knapp 2% weniger für Rüstungsgüter aus als im Vorjahr. Vor allem die USA haben ihre Rüstungsausgaben deutlich gekürzt, bleiben jedoch in den Rüstungsausgaben unangefochten an der Spitze. Steigende Rüstungsausgaben verzeichnen unter anderem China, Russland und die Türkei. Gesunken sind sie in Italien, Frankreich und Großbritannien. Die deutschen Militärausgaben sind 2013 annähernd gleich geblieben. Die Europaabgeordnete Sabine Lösing von der Linken sieht die Kürzung der Militärbudgets in der EU als eine Ursache für die zunehmende Finanzierung von Militärgütern, zum Beispiel im Rahmen der EU-Entwicklungshilfe.
Wenn jetzt gesagt wird, sagen wir mal, irgendwo sollen jetzt Nahrungsmittel verteilt werden und es wird dann gesagt, das muss dann aber militärisch abgesichert werden und das wird dann zusammengefasst. Weil gerade vor dem Hintergrund vermeintlich, sage ich jetzt mal, auch Sparvorhaben in den Rüstungshaushalten. Man der Meinung ist, dass über die Verbindung von zivilen und militärischen Haushaltsposten dann leichter Geld eben auch in militärische Interventionen fließen kann.
Keine deutschen Panzer an Saudi-Arabien. Laut Bild am Sonntag wird Deutschland den von Saudi-Arabien angestrebten Kauf von bis zu 800 deutschen Kampfpanzern nicht genehmigen. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel habe sich intern gegen die umstrittene Genehmigung der Lieferung ausgesprochen. Für die Leopard-2-Panzer der deutschen Hersteller Krauss-Maffei-Wegmann und Rheinmetall stünden im saudi-arabischen Staatshaushalt fast 18 Milliarden Euro bereit. Rüstungsauslieferungen nach Saudi-Arabien sind wegen der dortigen Menschenrechtslage äußerst umstritten. Russland. Demonstration für die Pressefreiheit. In Moskau demonstrierten am Sonntag rund 5000 Menschen unter dem Motto Marsch der Wahrheit. Sie protestieren insbesondere die Berichterstattung zum Konflikt mit der Ukraine und warfen der Regierung vor, unabhängige Medien unter Druck zu setzen, um eine Debatte zu ersticken. Außerdem solidarisierten sich die Demonstrierenden mit dem von der Schließung bedrohten größten oppositionellen Fernsehsender Russlands, TV Dosht. Die Regierung erklärte, sie zensiere nicht und übe auch keinen Druck auf Medien aus. Menschenrechtsorganisationen werfen Russland jedoch regelmäßige Einschnitte in der Presse- und Meinungsfreiheit vor. Kritische Internetseiten würden gesperrt, oppositionelle Sender seien von der Schließung bedroht. Ungarn, 2/3 Mehrheit für Orbán. Nach Auszählung von 99,9% der Stimmen erhält die rechtsnationale Regierungspartei Fidesz 133 von 199 Sitzen im Parlament und verteidigt damit ihre Zweidrittelmehrheit. Dies ermöglicht Regierungschef Orbán weiterhin Verfassungsänderungen im Alleingang. Die Regierung hatte zuvor das Wahlrecht so verändert, dass ihr nun rund 45% der abgegebenen Stimmen bereits zu einer Zweidrittelmehrheit reichen. Über die Hälfte der Sitze im Parlament wird nun direkt über die Wahlkreise vergeben, die Fidesz zu Ungunsten der Opposition neu zugeschnitten hatte. Zudem erhält der Gesamtsieger der Wahl nun Bonusmandate. Ungarn bewegt sich nach Meinung vieler BeobachterInnen zunehmend in Richtung Diktatur. Vor allem die Entmachtung der Justiz und die massive Einschränkung der Pressefreiheit sorgten in den letzten Jahren mehrfach für internationale Kritik. Auch die EU protestierte, konnte sich jedoch nie zu Konsequenzen durchringen. Proteste gegen Sparpolitik in Paris und Rom. In Paris demonstrierten am Samstag Zehntausende gegen die Sparpläne der Regierung. Aufgerufen hatten linke Parteien und Gewerkschaften. Auch in weiteren französischen Städten kam es zu Demonstrationen. Die Proteste richteten sich in erster Linie gegen die Kürzungen im sozialen Bereich. Der neue Regierungschef Wall hatte angekündigt, die Staatsausgaben bis 2017 um 50 Milliarden Euro senken zu wollen. In Rom demonstrierten ebenfalls Tausende gegen die Sparpolitik der EU. Die Protestierenden forderten mehr Sozialwohnungen und wehrten sich gegen geplante Kürzungen in Milliardenhöhe. Polizisten prügelten mit Schlagstöcken auf die DemonstrantInnen ein. Diese warfen Flaschen und Feuerwerkskörper. Rund 30 Menschen wurden verletzt.
Und nun zu der geplanten Kürzung der Studienunterstützung in Luxemburg.
Hallo Milena.
Hallo.
Die meisten Hörerinnen hören gerade eben wohl das erste Mal von der Studienunterstützung in Luxemburg. Könntest du kurz erklären, wie sich die Studienunterstützung nach dem Willen der Regierung zusammensetzen soll?
Das neue Gesetzesprojekt würde eine Basisbeihilfe beinhalten, die 2000 Euro im Jahr wären. Dazu käme eine Mobilitätsbeihilfe, die auch 2000 Euro im Jahr wäre und die daran gebunden wäre, dass man aus seinen Landesgrenzen herausgeht und Miete zahlt. Der dritte Teil ist eine sozial gestaffelte Beihilfe, die sich bis zu 2500 Euro erheben kann und wäre halt an das Einkommen der Eltern gebunden und wird halt so in verschiedenen Stufen gestaffelt und wird bis zu 4,5 mal den Mindestlohn gehen. Also darüber hinaus würde man halt nichts mehr von dem Teil bekommen. Dann gäbe es noch halt den Kredit. Die drei Teile von der Beihilfe zusammen wären 6.500 Euro und der Kredit beläuft sich dann auch nochmal auf 6.500 Euro. Und außerdem ist halt geplant, dass wie lange man die Unterstützung bekommt, wäre für das Bachelor die Regelstudienzeit plus ein Jahr und im Master ist geplant nur die Regelstudienzeit. Also das Jahr, das man zusätzlich hätte, wird weggenommen.
Jetzt hat das Hochschulministerium Luxemburg mit dem neuen Gesetzentwurf ja eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs von vor 3 Jahren vorgeleistet. Nach der sollen jetzt auch die Kinder von PendlerInnen wie Luxemburgerinnen gleichermaßen Studienunterstützung erhalten. Warum wehrt sich eigentlich die luxemburgische Studierendenvertretung gegen ein Gesetz, das auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zurückgeht?
Die Geschichte ist eigentlich, hat 2010 angefangen, als das Kindergeld abgeschafft wurde. Und anstelle wurde halt diese Beihilfe geschaffen. Die belief sich auf 6.500 Euro im Jahr. Die bekam jeder einfach. Also gab es keine Konditionen oder so, die man erfüllen musste. Und das Problem dabei war einfach, dass damals schon halt dadurch, dass das Kindergeld abgeschafft wurde, bekamen die Kinder der Grenzgängerinnen in Luxemburg, was ziemlich viele in Luxemburg sind, weil halt sehr viele Leute aus Deutschland, Belgien oder Frankreich, die hinter der Grenze wohnen, in Luxemburg arbeiten und halt auch hier Steuern zahlen. Und deren Kinder haben halt das Kindergeld dann auch nicht mehr bekommen und hatten auch kein Anrecht auf die Studienbeihilfe. Und damit wurde halt gespart, dass wir und halt die anderen das Kindergeld dann nicht mehr bekommen haben und das Geld, das dann gespart wurde, wurde uns dann als Studienbeihilfe sozusagen gegeben. Und damals hat sich in Luxemburg nicht sehr viel getan. Wir als UNAL haben das damals schon kritisiert, weil wir einfach schon gesagt haben, dass es einfach ungerecht ist für die Kinder von den Grenzgängerinnen. Und Aber damals war es halt für die Luxemburger, bekam man einfach so viel Geld auf einmal, dass man einfach, ja, da hat sich einfach nichts gerührt. Und jetzt letztes Jahr hatte der Europäische Gerichtshof dann das Urteil gesprochen, dass das gegen das EU-Recht verstößt, dass halt die Kinder von den Grenzgängerinnen das Geld nicht bekommen. Und in dem Moment, also wurde das Gesetz so wie es war, einfach auf die Grenzgängerkinder ausgeweitet. Und jetzt wird halt gesagt, dass es zu teuer ist und dass halt gespart werden muss wegen der Krise und so weiter. Und deswegen wird ein neues Gesetz jetzt verabschiedet. Und das ist halt das, was ich jetzt gerade erklärt habe, das Gesetzesprojekt 6670. Und dort wird halt wieder versucht, die Grenzgängerkinder zu benachteiligen, halt durch die Mobilitätsbeihilfe zum Beispiel, weil du da aus deinem Land, in dem du wohnst, also wo du deinen Hauptwohnsitz hast, musst du hinausgehen. Das heißt, sagen wir jetzt, ein Student wohnt bei seinen Eltern in Trier und geht nach Berlin studieren und er bekommt halt die Mobilitätsbeihilfe nicht. Obwohl er alleine wohnt in einer Wohnung und Miete zahlen muss, hat er kein Anrecht darauf. Und das ist halt eins von den Sachen, die wir kritisieren, weil wir einfach sagen, das ist wieder einfach nur an den Studenten gespart, die sich halt nicht so gut wehren können, weil sie nicht zur Wählerschaft in Luxemburg gehören.
Das heißt, in Wahrheit ist für euch dieses Gesetz eigentlich keine Umsetzung zur Gleichheit aller Europäerinnen, sondern es ist vielmehr ein Schritt, die Forderungen des Gerichtshofs zu umgehen, aber letztendlich weiter einzusparen.
Ja, genau. Es ist einfach nur irgendwie einen Weg finden, trotzdem zu sparen und das Urteil umzusetzen und trotzdem zu sparen.
Könnt ihr denn beziffern, wie groß die Kürzungen denn pro Studierenden oder pro Studierende sein werden?
Also so ganz genau kann man das jetzt nicht sagen, aber man halt kann halt sagen, dass die wenigsten noch das Gleiche bekommen. Die meisten werden wahrscheinlich 2.000 Euro weniger pro Jahr bekommen und einige halt 4.500 Euro weniger.
Wenn man sich das Gesetz anguckt, dann steht ja darin auch, dass die Kinder von besser verdienten Eltern weniger bekommen sollen, das Niveau aber bei Kindern mit schlechter verdienten Eltern gleich bleiben soll oder ähnlich bleiben soll. Warum kritisiert ihr diesen sozialen Ausgleich, der stattfinden soll?
Wir kritisieren eigentlich nicht das Konzept von einer sozial gestaffelten Beihilfe. Wir haben das eigentlich auch von Anfang an mit dem Ministerium besprochen und auch haben uns dafür eingesetzt, dass sowas eingeführt werden sollte, weil wir einfach denken, dass Kinder aus schwächeren Milieus halt so eine kleine weitere Beihilfe bräuchten, um sich eher dazu zu entscheiden, zur Uni zu gehen. Aber hier ist es einfach, wird sozusagen diese sozial gestaffelte Beihilfe einfach wieder nur zum Sparen missbraucht. Weil halt, so wie wir es uns vorgestellt haben, wäre halt die Basis- und die Mobilitätsbeihilfe würden sich auf 6.500 Euro belaufen und die soziale Beihilfe würde halt ein Plus dazu sein. Aber jetzt ist es halt einfach so angesehen, dass halt die drei Komponenten zusammen nur 6.500 Euro sind.
In eurem Positionspapier fordert ihr weiterhin, dass die Studienkredite erhöht werden sollen. Jetzt ist es so, dass die meisten Studierenden zur Finanzierung eben offensichtlich Studienkredite aufnehmen, also davon abhängig sind, aber gleichzeitig nennt ihr die Kredite ein Geschenk an die Banken. Wie passt das für euch zusammen?
Ja, also die UNAL hat eigentlich die Position, dass die Kredite halt von vornherein einfach ein Geschenk an die Banken waren. Aber da wir jetzt also uns vor die Situation gestellt sehen, dass viele Leute einfach viel weniger bekommen, die Regierung sagt, ja, die Eltern müssen dann halt für die Kinder aufkommen. Und man kann sich einfach nicht sicher sein, dass jeder Eltern hat, mit denen er gut klarkommt oder die einem einfach auch Geld geben, auch falls sie halt besser verdienen. Und deswegen sind wir jetzt nicht dafür, dass der Kredit ganz abgeschafft wird, weil wir einfach sagen, diese Option soll auch noch immer möglich sein, damit halt Leute, die das trotzdem brauchen, die Möglichkeit haben, das noch zu nehmen. Und also wir fordern halt, dass man auch jetzt einfach sagen kann, ich brauche jetzt nur 2.000 Euro, dass man halt man nicht muss die ganzen 6.500 Euro nehmen, dass man einfach sich selbst einteilen kann, wie viel man nehmen will und wie viel man sich verschulden will.
Ihr habt auf eurer Webseite geschrieben, dass ihr zahlreiche Gespräche mit der Regierung geführt habt. Hat es denn für euch zu Ergebnissen geführt, mit denen ihr zufrieden seid?
Also bis jetzt sind wir wirklich nicht sehr zufrieden mit den Ergebnissen von den Gesprächen. Also wir haben halt schon während das Gesetz ausgearbeitet wurde, haben wir immer wieder Gespräche mit dem Ministerium gehabt und haben immer wieder versucht, unsere Ideen anzubringen. Und die Ideen wurden halt eigentlich auch umgesetzt, nur dass wir jetzt halt mit der Höhe von den einzelnen Beihilfen nicht einverstanden sind. Und daraufhin haben sie halt uns als ganz klar gesagt, dass die Basisbeihilfe und die Mobilitätsbeihilfe nicht zu verhandeln sind und dass sie da ganz stur bleiben. Daraufhin haben wir halt versucht, Druck von außen aufzubauen durch eine Unterschriftensammlung, die wir gestartet haben. Und auch über Facebook gab es auch noch andere Aktionen von jetzt nicht unserer Organisation, halt andere Organisationen, die auch Aktionen gemacht haben. Und wir haben jetzt ein Streikkomitee gegründet und werden jetzt am 25. April einen Schüler- und Studentinnenstreik organisieren.
Soll der für Luxemburg gelten oder gilt der für alle Universitäten, an denen luxemburgischen Studierende eingeschrieben sind, für die Studierenden?
Also wir persönlich sehen das jetzt zuerst mal in Luxemburg das gesehen und werden halt hier auch drei verschiedene Demozüge organisieren an dem Tag. Natürlich sind wir offen, falls irgendwelche studentischen Organisationen von Luxemburgern im Ausland auch irgendwas an ihrer Uni organisieren wollen, dann wäre das natürlich super.
Was erhofft ihr euch genau davon? Erhofft ihr euch eben, dass diese Mobilitätszulage und die Höhe nochmal gesteigert wird? Oder habt ihr noch weitere Forderungen in Bezug auf das Gesetz?
Also wir persönlich jetzt als ÖNAL haben halt die Forderung, dass die Höhe der Beiträge erhöht werden. Aber jetzt als gesamtes Kollektiv, da sind wir so verschieden, dass halt viele andere Positionen sind oder halt das System von davor wieder möchten. Oder also da gibt's halt wirklich viele Positionen. Und damit wir halt einfach jetzt nicht gespalten werden und damit wir halt einfach als eine Einheit da stehen, versuchen wir einfach, ja, so global wie möglich unsere Forderungen zu halten. Und unsere Forderung ist halt einfach, dass die Basisbeihilfe auf ungefähr das gleiche Niveau wie das Kindergeld, das davor gegolten hat, erhöht wird und dass man halt einfach mit der Studienbeihilfe normal leben und normal sein Studium machen kann, ohne jetzt unbedingt einen Studentenjob oder zu hohe Kredite aufnehmen zu müssen.
Okay, vielen Dank. Das war's von meiner Seite.
Vielen Dank.
Nun das Gespräch mit Kirill Kolomjev zur Zerreißprobe Ukraine.
Diese separatistischen Bewegungswellen in einigen Städten der Südostukraine sind auf jeden Fall eine beunruhigende Tendenz. Es wird aber einiges klarer, wenn wir wissen, dass es schließlich einen Krieg geben kann. Denn sollte es wirklich soweit sein, ist dann eigentlich die ganze Weltzusammensetzung auf die Prüfung gestellt. Man meint, das ist ja nicht wirklich so herausragend und wo Krim, ja, Lugansk, jetzt Donetsk, wohlmöglich Dnipropetrovsk, aber wo ist der Weltkrieg? Es wird dann konkret darum gehen, dass Putin diese Ukraine-Staatsgebiete versuchen wird einzunehmen und dadurch das europäische Schlachtfeld ganz präzise Ausmaße bekommen wird. Und es wird nicht mehr um diese 4.000 bis 5.000 Demonstranten in der Südostukraine gehen. Es wird darauf ankommen, dass ein absolut vorhandenes Land wie Polen oder Deutschland, das auch sind, auf einmal sich im Kriegszustand befindet und ich denke mal, jeder von uns irgendeinen kennen wird, der davon direkt betroffen sein wird. Ganz egal, auf welcher Seite der Handlungen. Und dann wird Europa natürlich schauen müssen, wie weit die mit der NATO in Richtung Osten vorgedrungen ist, sich Asche über den Kopf schütteln und zurückziehen oder anhand der neuen offensiven Bedrohungen dann eben das Abkommen erfüllen. Das Abkommen, welches die Unantastbarkeit der ukrainischen Staatsgebiete garantiert, das von Budapest 94, welches besagt, dass die Ukraine als solche besteht. All die Staatsgrenzen, Krim inklusive, ja, so naiv es möglicherweise heute jetzt klingen mag. Ukraine verzichtet damals auf das drittgrößte Atomwaffenarsenal der Welt, um sich hier diese eigene Unabhängigkeit zu verschaffen. Und das lief mit der Unabhängigkeit deutlich besser, als man es für möglich gehalten hat. Denn mittlerweile haben sich die Menschen dort, ja, die Zivilgesellschaft möglicherweise dort sogar, hat dann geschafft, dass die Regierung so transparent wie möglich zu sein hat und bei Verstößen gegen dieses Prinzip zur Rechenschaft gezogen werden kann. Putin hat ganz unheimliche Angst vor diesen Prozessen. Die Frage ist, hat die EU das etwa auch? Wie weit würden sich dann Deutschland und die EU-Staaten davon beeinflussen lassen? Weil die USA werden da sicherlich deutlich mehr die Ukraine verteidigen wollen, aber die Ukraine hat nicht nur mal entschieden, ein europäisches Land sein zu wollen. Und da war keine Verschwörung von Jutta Banderovce, also die Juden-Neonazis, wie die russische Propaganda die ukrainische Revolution darzustellen versucht. Es war eine andere Ebene, die Russland natürlich äußerst stört und missfällt. Es würde in der Ukraine endlich seit 4 Jahren wieder demokratische Wahlen geben oder eben einen blutigen Krieg geben. Beim letzten Szenario wird die Ukraine dann bis zum bitteren Schluss um die eigene Existenz kämpfen. wie wird dann die europäische Staatengemeinschaft ihnen sich gegenüber verhalten, wenn Putin diese neue UdSSR mit militärischer Gewalt erzwingen wollen wird.
Jetzt hast du schon ein Stichwort gegeben mit den Neonazis, die ja auch in der Regierung sitzen, in der Ukraine. Und wer die Bilder aus dem Parlament der letzten Tage so mitbekommen hat, weiß auch, dass das da nicht nur um rhetorische Auseinandersetzungen geht, sondern durchaus auch physisch geführt werden. Das sind ja auch trotz alledem nationalistische und damit auch separatistische Bestrebungen. Das heißt eigentlich auch eine revanchistische Politik, die neben dem von dir beschworenen modernen westlichen sozusagen Ansatz da mitschwingen und scheinbar auch eine große Bedeutung haben oder zumindest gewinnen könnten. Und auch die Dame, die ja jetzt so weltweit als Oppositionsführerin rumgereicht wird, ist ja auch von härterem Pflaster. Das Ganze kommt mir ja auch so ein bisschen vor, wie da verteidigt man jetzt sozusagen auf der einen und der anderen Seite einen Nationalstaat, wo man auch eigentlich die Nationalstaatlichkeit in Zukunft gerne eigentlich gar nicht mehr haben möchte. Wo ist denn der moderne Ansatz der Ukraine? Also wer vertritt den denn jetzt noch?
Das ist jetzt heute eine etwas schwierige Frage. Was ist in Donetsk gerade, wer sind dann schließlich die fehlenden zierhinden Bewegungen? Man hat lange Zeit vermutet, dass dort in dem Gebiet, welches ja bekanntlich eigentlich das kriminelle Pflaster der Ukraine gewesen ist, die Ukraine hatte immer damit seit Unabhängigkeit zu kämpfen gehabt. Das ist nun mal so zustande gekommen aufgrund der historischen Entwicklung, dass man dort einfach irgendwelche ehemaligen Gulags-Häftlinge, irgendwelche Arbeiter und Menschen, die ihre Vergangenheit einfach vergessen wollten, dorthin halt ziehen lassen. Und so ist dann eine etwas eigene Konstellation an Bürgern, die dann dieses Donetsk-Becken und dann hier diese Kohle-Minen-Gebiete dann dort schließlich, ja, wo die seit den letzten Jahren leben. Und man hat die ganze Zeit vermutet gehabt, dass dann Renat Achmetow und andere Funktionäre der Partei der Region dort hier die separatistischen Bewegungen versuchen, irgendwie ja zustande kommen zu lassen. Schließlich hat man jetzt mitbekommen in der letzten Woche, dass sich diese Bewegungen losgelöst haben. Und wenn dann am Anfang noch irgendwelche Oligarchen dann ihre Finger mit im Spiel hatten, um einfach mal diese föderale Aufteilung der Ukraine zu erzwingen und in den eigenen Gebieten, in Gebieten um Donetsk dann die Politik, die vorher gegeben hat, weiter zu betreiben. Das heißt, dass wenn die Ukraine dann versucht, transparent zu sein und sich um die Korruption zu bekämpfen, dann wollten die Leute in diesen Gebieten dann dennoch diese Situation so zu behalten, wie es beim Alten gewesen ist, wie es unter Janukowitsch gewesen ist. Und da haben sie sich möglicherweise verspielt. Und jetzt ist das Ganze aus dem Ruder gelaufen. Das sind ganz klar dann die russischen Fädenzieher, die dort gerade dann diese ganzen Aktionen steuern.
Ja, das trotzdem von außen betrachtet, es fehlen so ein bisschen die Guten. Also wem möchte man, welcher emanzipatorischen Bestrebung möchte man eigentlich Solidarität aussprechen? Die sind gar nicht so richtig da. Ja, man hat so das Gefühl, dass, die einen sind Separatisten, die anderen sind eigentlich auch Separatisten. Eigentlich möchte ich mit weder noch gerade zu tun haben, denn das ist ja eigentlich nur ein Mächtespiel, wie wir es aus anderen Gegenden der Welt auch kennen und damit eigentlich sozusagen von außen betrachtet etwas, was zu dem normalen, modernen, kapitalistischen Weltgefüge eben auch gehört. Einflusssphären sichern, damit natürlich auch Regionen sichern. Letztlich auch geht es um Rohstoffe und es geht auch um natürlich den Grund und Boden. Und da geht es ja nicht nur um ideelle Werte, sondern das ist ja ein ganz knallhart ökonomisches Geschäft. Wer vertritt denn im Moment so eine emanzipatorische Bewegung, die tatsächlich auf die Menschen guckt, eben sowohl die Ukrainer als auch die Russen? Was für eine Kraft ist denn da vorhanden in der Ukraine?
Also ich würde wirklich am Anfang versuchen, das Ganze etwas auseinanderhalten zu wollen. Du sagtest, dass auf der beiden Seiten sind Bestrebungen, irgendwelche nationalen Staaten aufrechtzuerhalten. Und jetzt sagst du, die beiden Staaten haben auch ihre separatistischen Kräfte. Ich würde das Ganze nicht wirklich gleichsetzen, denn in einem einen Land hat wirklich das Volk etwas bewirkt, was den Führern im anderen Volk eben stark missfällt. Und dadurch wurden die ganzen Handlungen mit all den Verstößen vorgenommen. Sicherlich gibt es da irgendwelche Einflusssphären, aber ja, ich habe keine US-Soldaten in der Ukraine gesehen. Du etwa...
Nee, das stimmt schon. Trotzdem meinte ich ja jetzt eher, also du hast ja da einen anderen Blick drauf. Wer kümmert sich denn gerade darum, dass das eben nicht so eine Zuschreibungsgeschichte, die Bösen und die Bösen und so weiter ist, sondern wer guckt denn jetzt gerade, wie kriegt man das hin? Also wer vermittelt denn da?
Die Vermittlungsversuche finden von allen Seiten, also von bestimmten Seiten dann statt. Die USA und die EU haben schon lange darauf gedrängt, dass dort Dialog geben wird zwischen der neuen ukrainischen Regierung und den entsprechenden Ministern in der Ukraine, in Russland meine ich. Und Ukraine hat eigentlich auch die ganze Zeit versucht, dann mit den russischen Kollegen dann in Dialog zu treten. Das passiert nur sporadisch. Das könnte da deutlich mehr passieren. Aber Russland blockiert sämtliche Versuche, dann irgendwie offiziell dann das Ganze zu klären, weil die offizielle russische Sicht ist ja, wir erkennen die ukrainische Regierung erstmal nicht an. Mal sehen, ob wir sie nach den Präsidentschaftswahlen anerkennen. Nach Möglichkeit ist dann das Ziel wirklich hier diese Präsidentschaftswahlen in der Ukraine, die für, glaube ich, 25. Mai angesetzt sind, das Ganze eben zu sprengen, dass das nicht zustande kommt und dann eben Stück für Stück die Ukraine abzuspalten. Plan Maximum ist natürlich, bis nach Kiew zu kommen. Der Mindestplan ist schon erfüllt mit der Krim. Jetzt natürlich die Einzelgebiete, in denen es immer so brodelt. Ich versuche die ganze Zeit die Situation zu verfolgen, wie es dann in meiner Heimatstadt in Zaporozhye ist. Scheint bisher ruhig zu sein. Und das ist wirklich dann etwas geschichtlich und städteabhängig, wo sich was entwickeln kann. Und wie gesagt, da gibt es schon Versuche, das ganz diplomatisch zu lösen. Leider kommt es bisher immer noch nicht dazu, dass es tatsächlich stattfindet.
Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass so einerseits die NATO bzw. die NATO-Staaten, andererseits Russland tatsächlich ein Interesse an einer militärischen Auseinandersetzung hat, obwohl es natürlich gerade, haben wir ja gesehen, im Baltikum Truppenverstärkung und so weiter, das übliche Säbelrasseln gibt in so einem Moment. Also ist das ein realistisches Szenario, dass es da tatsächlich zu militärischer Auseinandersetzung kommt? Also wie heiß ist denn das aus deiner Sicht?
Ich glaube, das ist wirklich dann schon so, dass es in jedem Moment dann eskalieren kann. Die ukrainische Armee hat dann sich auch in Stellung gebracht an den Grenzen und an den Grenzregionen, zu denen ja bekanntlich dann auch wie jetzt die Halbinsel Krim gehört. Die ukrainische Regierung hat einigermaßen jetzt etwas ordentliches Verhältnis zum, wenn man das so sagen mag, zu dem Batka, zu dem Präsidenten von Weißrussland aufgebaut. Der hat eigentlich auch die Ukraine als solche dann auch anerkannt, hat aber gleichzeitig die Krim anerkannt. Also man von manchen Grenzen hat man etwas weniger zu befürchten, dass da der Angriff kommt aus Weißrussland jetzt speziell. Dann alles, was aus der Seite von Rostov gerade dort an der russisch-ukrainischen Grenze dann angehäuft hat und anderen Gebieten. Gestern gab es dann Meldungen, dass dort schon bestimmte medizinischen Feldlager auf der russischen Seite schon aufgeschlagen wurden, das also neben all der Militärpräsenz. Das sind sicherlich, ich hoffe, dass es eben eine Rasse ist. Ich hoffe, dass es nicht zu diesem heißen Konflikt kommt. Es ist aber wirklich, sehr, sehr, sehr angespannte Luft.
Ja, ich könnte die Frage ja eigentlich nur wiederholen, aber das ist wahrscheinlich auch im Moment müßig. Gibt es eine Chance darauf, dass in der Regierung selbst, also in Kiew, da auch ein Wandel sich vollzieht im Sinne von gemäßigte Kräfte, die im Zweifel auch gemeinsam nach Moskau fahren und dort verhandeln oder sowas?
Also die ukrainische Regierung ist bereit auf jeden Fall mit Russland hier diesen Dialog anzutreten, dass es dort irgendeinen internen Wandel gibt, dass da irgendwelche pro-russischen Kräfte oder irgendwelche Partei der Region Mitglieder, die jetzt als Präsidentschaftskandidaten dann sich wieder anstellen. Das wird wahrscheinlich nicht so weit sein, weil die Partei der Region hat jetzt eine ganz, ganz marginale Befürworterschichten jetzt, also um die 10%. Das ist dann, ich würde sagen, dass da haben nur die Kommunisten und die Neonazis in der Ukraine noch weniger Anhänger als die ehemalige Regierungspartei der Region. Ansonsten muss man schon wirklich sagen, dass dann die Handlungen mit der Krim seitens Putin haben die Ukraine vereint und jeden Tag sieht man immer mehr und mehr ukrainische Fahnen von Balkons runterhängen überall in der Ukraine und das ist eine Art Solidarisierung, die leider mit solchen Mitteln zustande kam. Wir hoffen natürlich, dass irgendwann der Dialog dort wieder einkehrt.
Und gemeinhin, ich sehe ja immer auch lieber weiße Fahnen, noch lieber übrigens rote. Aber das ist ein anderes Thema mit dem nationalstaatlichen. Dein ehemaliger Interviewpartner Klitschko, was spielt der für eine Rolle im Moment noch?
Oh ja, das ist natürlich etwas schon interessant, wie man aus den Umfragen nach aus den potenziell besten möglichen Platzierungen für Präsidentschaftsposten dann schließlich nur zum Bürgermeister von Kiew werden kann schließlich. Klitschko hat sich dann natürlich bis zu einem gewissen Punkt gesteigert während der Proteste, dann irgendwo eingeknickt, weil natürlich dann Julia Tymoschenko aus dem Gefängnis gekommen ist, dann wurde das Ganze dann eben nochmal konsolidiert zugunsten von Piotr Poroschenko, von dem Schokoladenoligarchen, der höchstwahrscheinlich dann auf die nächste Präsident sein wird. Ja, also ich glaube dann, Klitschko hat sich sicherlich auf eine lange politische Karriere eingestellt, noch ist er dann eben nicht so weit. Und das hat er dann zu verstehen gegeben, dass der dann erstmal klein anfangen möchte mit dem Bürgermeister von Kiew und nicht den Präsidentschaftsposten, was eigentlich so offensichtlich für eine Zeit lang schien.
Soweit das Gespräch mit Kirill Kolomjets über die Lage in der Ukraine. Und wir kommen damit bereits ans Ende unseres Fokus Europa Magazins von Radio Dreieckland. Tschüss, bis zum nächsten Mal. The
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.